Hallo und herzlich willkommen zur Folge 9 von Hamstern, Munstern um Suppenkaspern, Geschichten aus der Weltliteratur, dem Kinder- und Jugendbuch-Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir diese Folge heute aufnehmen, weil meine Schwester ist heute zu Gast. Hallo Dotti.
Hallo Franzi.
Genau, meine Schwester könntet ihr schon kennen aus Folge 8. Da hat sie über Klaus Cordon erzählt, was wir als Geschwister nicht unbedingt gemeinsam hatten. Weil davon habe ich nicht so viel gelesen und sie deutlich mehr. Heute reden wir aber über Tamora Pierce und das Universum Tortal. Das haben wir definitiv gemeinsam. Das habe ich nämlich auch ganz viel und gerne gelesen. Obwohl Dotti doch definitiv mehr davon gelesen hat als ich.
Niemals.
Genau. Und vielleicht kennt ihr es auch schon. Ich habe in Folge 2 schon über Alana von Tortal geredet. Deswegen werden wir Alana von Tortal heute nicht so ewig ausbreiten, sondern vor allen Dingen von Dana reden. Aber das wird das Thema heute. Dotti hat mich direkt korrigiert. Ich hatte bei meinem letzten Podcast, wo ich zum Tamora Pierce und Alana geredet hatte, wohl nicht ganz wiedergegeben, wie diese Bücher zu uns gekommen sind. Wie kamen diese Bücher von Tamora Pierce eigentlich zu uns?
Okay, also du hattest nicht ganz Unrecht, sie kam über unsere lesende Richterinnen-Tante, die uns auch gerne mal mit vielen Büchern versorgt hat. Das heißt, es gab jedes Jahr zum Geburtstag welche, aber in diesem Fall war es jetzt so, die hat auf ihren Zugfahrten ganz viel gelesen und dann hat sie ihre Bücher, wenn sie sie ausgelesen hat, hat sie die bei der Großmutter irgendwie in einer großen Kiste abgelegt. Und ich war irgendwann zwischen 10 und 12, war ich bei der Großmutter und habe dann alles an Büchern gehamstert, was es so gab. Und da waren die Alana-Bücher dabei. Das heißt, ich habe alle 4 Bände direkt eingesackt mit vielen anderen Büchern zusammen. Aber das sind natürlich die prägendsten gewesen von allen.
Die Titel von den ersten 4 Büchern sind Autorin Tamora Pierce, auf Englisch The Lioness, auf Deutsch Die Löwin von Tortal, aber das hat sich auch zwischendrin in der Übersetzung geändert, ne?
Ja, also bei mir heißen sie noch, ich habe auch die Bücher von Arena und nicht von Bastei Lübbe, da sehen sie auch nicht ganz so schrecklich aus. Die Schwarze Stadt ist der erste Teil, im Bann der Göttin ist der zweite Teil. Jetzt muss ich gerade überlegen, der dritte Teil, ha, jetzt wird's peinlich. Ich habe sie ja nur 30, 40 Mal gelesen und
das ist untertrieben.
Nein, häufiger als 40 Mal habe ich sie einzeln nicht geschafft. Also wenn ich jetzt rechne im Schnitt zweimal pro Jahr, dann komme ich auf 40 Mal Maximum. Also okay. Nur die Alana-Bücher. Und zwar alle 4. Das letzte ist das Juwel der Macht. Das zerbrochene Schwert. Wie gut, dass ich die Wikipedia-Seite noch auf habe.
Also genau, ich habe die 4 Bände in 2 Bänden, weil ich die neueren Varianten habe. Und da heißt es Die Löwin von Tortal und Ankunft in der Schwarzen Stadt.
Ja, ursprünglich waren die auch mal als ein einziges Buch gedacht. Das war niemals irgendwie als sie das begonnen hat, wollte sie ein Buch schreiben und das ist dann mit der Zeit gewachsen. Und deswegen ist es auch gar nicht falsch, dass es quasi nachher als in 2 Bänden beziehungsweise nur in einem rausgegeben worden ist. Es hat sich erst später so entwickelt. Quasi hat sie auf jeden Fall auf ihrer Seite beziehungsweise in ihren Büchern, in den Nachwörtern dann so geschrieben.
Sagen wir kurz was zu Tamora Pierce. Sie lebt noch. Sie hat auch Twitter, wie Dotti gerade erzählt hat. Ich bin ihr jetzt erstmal direkt gefolgt. Und sie ist geboren 1954 in den USA und lebt heute noch. Wie war der Satz, Dotti?
Pierce lebt heute zusammen mit Tim Liebe, also ihrem Ehemann, 4 Katzen und 2 Wellensittichen in Manhattan. Das war jetzt das Originalzitat Wikipedia.
Genau, was ja sehr sympathisch klingt. Übrigens habe ich jetzt den Text auf ihrer Homepage über ihre Biografie nochmal überflogen und der ist auch sehr schön geschrieben. Also man liest ihre Biografie gerne. Deswegen, ich verlinke dir auf jeden Fall, wenn ihr so einen Einblick in ihren Schreibstil bekommen wollt, normalerweise sind die Autorenbiografien auf Homepages ja eher so mäh, aber ihre fand ich jetzt sehr schön, vor allen Dingen, weil ich da jetzt nachgelesen habe, dass tatsächlich, sehr spannend, sie ganz stark geprägt worden ist durch ihren Onkel, weil der ihr ganz viele Bücher besorgt hat und sie im Lesen ganz viel bestärkt hat und sie war großer Fan von Star Trek und hat unter anderem ihre ersten Geschichten, Fanfictions von Star Trek geschrieben, was ich ja auch sehr sympathisch finde.
Ja, die hat sowieso einen sehr guten Geschmack. Also sie verrät in den englischen Büchern, in denen ich habe, verrät sie auch viel über ihr Schaffen, also wie sie so schreibt, wie der Prozess ist, wonach sie arbeitet und sowas. Und zum Beispiel hat sie sich in Dana, die wir danach noch behandeln, hat sie sich teilweise irgendwie auch an Neil Gaiman orientiert, was ich ziemlich cool finde.
Okay, wer ist Neil Gaiman?
Neil Gaiman, da musst du unseren Schwager fragen, der ist ein ganz, ganz großer Fantasy-Autor, der macht American Gods. Damit ist er sehr bekannt geworden, aber der hat auch schon eins der größten, allerbesten Terry Pratchett, also er hat eins der besten Bücher geschrieben zusammen mit Terry Pratchett.
Gevatter Tod?
Good Omens.
Ah.
Falls du das noch nicht gelesen hast, musst du, weil es ist einfach nur wundervoll. Und das hat er aber...
Wie heißt es auf Deutsch?
Weiß nicht, ob das wirklich dann Gute Omen heißt oder sowas. Es ist aber auf Englisch wesentlich besser. Und das ist auch schon fast 20 Jahre alt oder noch älter. Also das haben die beide zu ihrer Frühzeit geschrieben. Und es ist einfach wunderschön. 1990 haben sie Good Omens geschrieben. Jetzt muss ich aber gerade mal den deutschen Artikel finden. May hatte nämlich direkt nur den englischen ausgespuckt.
Und es wurde von der BBC verfolgt.
Verfilmt.
Verfilmt. Verfolgt, verfilmt. Ja, also das heißt, Tamora Pierce ist auf jeden Fall, ja, sie hat einen schönen Geschmack. Und man merkt auch, also ich finde, man merkt ihren Geschichten an, dass sie halt nicht die klassischen quasi Mädchenabenteuerbücher geschrieben hat, sondern dass da wirklich auch viel dahinter steckt. Weil, wenn ich mir überlege, das hatte ich in der letzten Folge schon gesagt, was ich sonst so gelesen habe. Ich habe ja irgendwie Fear Street gelesen, die waren aber alle super plump. Dann gerade sowas wie diese ganzen Teenie-Mädchenromane habe ich ja gerne auch gelesen. Und da war es sowas wie der erste Kuss und man ist stumm verliebt und es ist so... Boah, die hat man so runtergelesen, aber Handlung oder Tiefgang war da halt eher nicht drin. Und das Schöne, was ich an ihrer Schreibart finde, ist, dass sie teilweise Konflikte und irgendwie Debatten mit einbringt, aber ohne so einen erhobenen Zeigefinger. Das heißt, ich finde, so im Nachhinein als Erwachsene lesend, finde ich, sie thematisiert zum Beispiel auch irgendwie so einen gewissen Sexismus auf eine Art und Weise auch spannend und wie man damit so umgehen kann. Das fand ich sehr schön.
Ja, sie ist auf jeden Fall, wenn man ihre Erläuterung so liest, ist es auch schon so ein bisschen, also sie ist auf jeden Fall irgendwie, sie ordnet sich dem feministischen Spektrum zu, wie auch immer man das jetzt genauer auslegen will. Also sollte man am besten selber lesen, was sie da so über sich schreibt. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt, wie man ihr da am besten gerecht wird. Ja, aber vielleicht fangen wir ja doch einfach nochmal mit den Geschichten an, die sie schreibt. Dann wird ja auch relativ schnell klar, was sie für ein Frauen oder welche Vorbild, also warum das Ganze so eine große Vorbildfunktion für uns hatte und was sie da für wunderschöne Rollenbilder schafft. Ich glaube, Alana war wahrscheinlich, bis ich 20 war oder so, das einzige weibliche Role Model, was ich hatte.
Ich hatte noch Cassandra.
Ja, aber die geht ja...
Aus den Feuern von Troja.
Ja, aber ich finde die sind so deprimierend, weißt du, das...
Die wird halt für verrückt gehalten, weil sie Visionen hatte und... aber die lebt zwischendrin bei den Amazonen und ich war großer Fan von Penthesilea, der Amazonenkönigin.
Stimmt, die Amazonen sind cool, aber sonst ist natürlich, finde ich, Marion Zimmer Bradley, da sind die Frauen so viel... Also die sind da mehr so, erstens geht da ja immer alles unter, also es ist immer sehr düster bei den Marion Zimmer Bradley, also Nebel von Avalon, das ist ja das bekannteste von ihr ist. Das ist so düster und die Frauen versuchen da zu gestalten, aber sie sind schon viel einfach viel zu viel in der Opferrolle. Also es ist kein positives Rollenvorbild. Oder es ist zu, ich weiß nicht, ich finde es zu fatalistisch, wobei ich muss sagen, ich habe sie jetzt schon lange nicht mehr gelesen. Und bei Tamora Pierce sind es halt einfach Frauen, die stark sind, die sich durchsetzen und auch in Männerdomänen und die viel erlebt haben und die auch Opfer sind manchmal, aber die trotzdem halt irgendwie weitermachen und einfach ihr Ding machen und cool sind und Dinge machen, auf die sie Bock haben und ihr Leben gestalten. Mhm. Und in der Hinsicht ist Alana auf jeden Fall das größte Vorbild gewesen, was ich ganz lange hatte. Zum Glück habe ich heute mehr weibliche Rollen, also Vorbilder, aber ich glaube, in meiner Jugend und auch in meinen 20ern hatte ich das noch nicht so. Und da war Alana wirklich die einzige. Nein, vielleicht gab es auch noch ein paar andere. Hypatia, die Mathematikerin.
Die kenne ich nicht.
Das war auch so ein Kinderbuch, aber das ist eine Mathematikerin aus Griechenland.
Willst du mal grob die Geschichte von Alanna erzählen?
Mit Alanna geht's los. Da kann man sich ja auch die Einleitung in der zweiten Folge, die du alleine gemacht hast, kann man ja das Anfangskapitel kann man ja hören. Also es geht um Alanna von Trebond. Die lebt in so einer Mittelalterwelt mit Magie und allem drum und dran, so wie man sich das, weiß nicht, das ist dann schon so ein relativ klassisches Setting. Und Alanna von Trebond hat einen Zwillingsbruder, der heißt Tom. Und die beiden sollen dann mit 10 irgendwie in die Ausbildung geschickt werden. Und die beiden stellen irgendwie fest, dass sie hat keinen Bock, irgendwie eine Lady zu werden. Und Tom ist jetzt auch nicht so der Kämpfer. Und dann hacken sie einen Plan aus. Und dann wird Tom später großer Magier. Und sie tauschen sich aus. Alanna geht als Alan an den Hof und Tom darf Magier werden. Und im Laufe der 4 Bücher wird Alanna dann zur ersten weiblichen Ritterin. Natürlich wird sie noch als Mann zum Ritter geschlagen und danach wird ihre wahre Identität enthüllt und danach wird sie noch zu einer der größten Heldinnen Tortals. Eine wirkliche Legende, die das Land rettet und alles, was dazugehört. Und auf diesem Weg zur großen Ritterin tauchen viele sympathische Gestalten auf. Das ist, glaube ich, auch das, was ich am besten finde an Tamora Pierce Büchern. Sie hat wirklich Charaktere. Also sie bringt ganz viele Menschen in ihre Bücher rein, die sie liebt. Und die stellt sie auch super dar. Und wie gesagt, die kleine Alanna, die ist sehr klein und auffällig. Sie ist nämlich rothaarig und hat irgendwie violette Augen, kommt an den Hof. Und es ist natürlich nicht einfach. Und, sie macht sich da auch direkt irgendwie einen Feind, der sie die ganze Zeit ärgert und so, also einen anderen Knappen oder Pagen und sowas. Und sie ist auch klein und schmächtig und hat dementsprechend viele körperliche Nachteile, aber sie bockt sich da so durch hartes Training und alles Mögliche, aber auch durch die Freunde, die sie gewinnt. Und einer davon ist George, der König der Diebe. Ist einer ihrer schönsten Charaktere. Genau, es ist ein ganz toller Charakter. Also, und sein ganzer Königshof, das ist total, das ist einer der schönsten Teile von den Büchern immer, ist, wie sie das dann auch beschreibt. Also heute könnte man sich vorstellen, das ist so, wie wenn man hier in seine schrullige Eckkneipe kommt.
Ja, genau. Also definitiv.
Lauter so eine.
Vielleicht haben wir da deswegen den Hang zu Kneipen.
Möglich. Alanna ist an allem schuld. Und der eigene Vater, der kümmert sich nicht um die Kinder, deswegen können sie auch diesen Rollentausch machen und der stirbt auch relativ früh. Also der macht, wie es sich für den Plot gehört, schnell den Abgang.
Genau, die Mutter ist bei der Geburt oder recht früh gestorben, ne?
Dafür taucht dann aber Miles auf, Sir Miles, das ist ein Ritter. Und am Anfang ist er irgendwie nur Lehrer, aber Alanna mag ihn, weil er halt so lebendige Geschichten erzählt. Also der ist Geschichtslehrer und ist auch so der typische schrullige Zausel. Irgendwie ist Single, trinkt ein bisschen zu viel, ist auch kein großer Sportler. So, genau. Und der wird dann später auch er adoptiert sie am Ende auch, zum Beispiel. Und das sind halt einfach so wunderschöne Geschichten und auch diese ganze Freundschaft. Also am Hof, John ist der Prinz. Das ist auch einer der ganz wichtigen Charaktere. Und aber der ganze Klüngel darum. Und das ist einfach, das ist so wunderschön. Diese ganzen Freundschaften, die sie da schließt und diese Gesellschaft, die sie da beschreibt. Also auch wenn die ganze Zeit, man muss sagen, ich lese das Buch gerade meinem Freund vor und der beschwert sich, dass dann doch ganz schön viel gekämpft und gestorben wird. Aber ich fand das nie so bedrückend. Also es gibt ja viele Fantasy-Bücher, die dann in irgendwelchen Dystopien sind und man hat da einfach so ein beklemmendes, bedrücktes Gefühl. Und bei Alanna ist es aber so schön. Und auch bei allen anderen Büchern von ihr. Erstens hat sie gute Dialoge und es sind immer super nette, Menschen, also schrullige Menschen mit Ecken und Kanten und die auch schon viel erlebt haben, aber die haben ja irgendwie immer gute Laune und es sind loyale Menschen, es sind große Freundschaften und es ist einfach diese Gemeinschaft, die sie da beschreibt, die ist immer so, dass man da auf jeden Fall dazugehören möchte.
Ja, jetzt, wo du so drüber redest, sind mir so ein paar Szenen eingefallen, wo ich mir dachte, ja stimmt, die sind auf jeden Fall, zum Beispiel, Alana kann ja nie schwimmen gehen, weil sie immer das Brustband trägt und weil uns nie rauskommen würde, dass sie ein Mädchen ist. Und das Schöne an dem Charakter Alana, wie auch allen anderen außenrum, ist, dass es halt Charaktere sind, die wachsen, gefühlt. Also die sind sehr tiefgründig, die sind sehr gut durchdacht. Und irgendwann gehen sie dann zu einem See und sie wird gehänselt, weil sie nicht schwimmen geht, und rastet sie aus und sie hat dann Schiss, dass ihre Freunde sie deswegen scheiße finden oder so. Und dann hat sie ein sehr, sehr cooles Gespräch, ich glaube es ist mit Gary, einem der anderen Knappen, und er sagt, schon mal drüber nachgedacht, dass wir dich mögen, gerade weil du anders bist. Also so dieses Ermutigen von Menschen, hey, wenn man Freunde hat, dann mögen die einen auch genau deswegen oder vielleicht auch gerade, weil man ist, wie man ist, so dieses Ding. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Szene und eine, die man, glaube ich, nicht in vielen Büchern so findet. Und sie scheitert auch. Also sie ist nicht die klassische Superheldin. Am Anfang ist sie ja so die Totalversagerin im Schwertkampf. Und dann trainiert sie einfach hart und reißt sich einen Arsch auf. Und das tut sie sehr, 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 sehr lange. Und dann wird sie irgendwann besser. Und das finde ich eine sehr coole, einen sehr coolen Ansatz.
Auf jeden Fall. Und deswegen ist sie ja auch so ein Rollenbild, weil sie ist halt... Sie ist gerne mal krakelig, sie benimmt sich nicht immer so, wie sie will. Sie ist häufiger emotionaler, als ihr lieb ist und viele andere Dinge. Und das ist auch das, was mich an den meisten Jugend- und Teenie-Büchern stört, wenn dann so Frauenfiguren sind oder auch später an Frauenbüchern. Das ist dann immer so, Frau hat keinen Charakter, ach so, aber sie ist schön und deswegen mag man sie. Und deswegen finden Männer sie toll. Und wenn sie Fähigkeiten haben, dann sind die denen angeboren. Naja, die können schön malen, die können toll basteln und so. Das ist halt so eine Begabung. Die kommt, die fällt vom Himmel und die hat man dann und dafür wird man gemocht. Und so ist es halt bei den Frauencharakteren oder auch insgesamt bei den Charakteren von Tamora Pierce nicht so. Also ich meine, klar, man muss schon sagen, Elena ist natürlich auch mit einer guten Grundausstattung versehen. Die ist eine ganz, ganz mächtige Zauberin, was ihr natürlich hilft.
Was sie aber erst nach und nach rausfindet und am Anfang versucht sie die Magie nicht zu verwenden, weil sie es scheiße findet.
Genau, und dann muss sie aber auch Stück für Stück üben und das finde ich auch gut. Das heißt, die Menschen haben natürlich irgendwie Grundfähigkeiten oder auch Dinge, die man irgendwie, also die man mitgegeben kriegt, aber sie müssen auch viel für tun. Und Alana, die Männer, die lieben sie nicht, weil sie irgendwie jetzt die Hübscheste von allem ist.
Da gibt's so eine Szene. Also genau, weil Alana ist ja als Mädchen in diesem Pagenpalast und irgendwann passiert das, was Mädels, also was Menschen mit einer Gebärmutter halt irgendwann passiert, sie kriegt ihre Tage. Sie ist aber natürlich nicht aufgeklärt. Das heißt, sie denkt, sie stirbt fast und ist total verunsichert, weil sie nicht weiß, was sie tun soll. Also geht sie quasi zu dem einzigen Menschen, wo sie sich überlegt, mit dem kann ich drüber reden, der weiß vielleicht, was ich machen soll, weil sie weiß, dass George was mit Prostituierten zu tun hat als König der Diebe. Stellt sich raus, Georges Mutter ist Heilkundlerin und Alana will halt mit ihm nicht drüber reden, aber sagt, es hätte was mit Frau sein zu tun und so weiter, weil George weiß Bescheid. Oder nein, da weiß er erst Bescheid, genau, das ist die Nacht, wo er das rausfindet. Und dann klärt halt Georges Mutter sie auf über hier, du hast eine Gebärmutter, du kannst deine Tage kriegen und so. Und dann, keine Ahnung, frisiert sie sich halt auch mal oder schminkt sich halt auch mal oder zieht auch mal Frauenkleider an, zusammen mit halt der Begleitung von Georges Mutter. Dann läuft sie irgendwann an diesen Frauenklamotten quasi so als ihre eigene heimliche Freiheit nachts durch den Palastgarten. Und darf man das dann spoilern? Ja, wir spoilern das. Auf jeden Fall hat sie halt irgendwann was mit Prince John. Und der sieht sie dann vom Balkon aus und sagt dann, er hätte sie sofort erkannt wegen ihrem Gang. Egal, welche Kleider sie anzieht, sie läuft halt immer noch wie ein Page. Und das macht, also ne, aber das verändert an dem Verhältnis nichts davon, an den beiden. So.
Genau.
Genau, ein Kritikpunkt von Alana später im Verhältnis zu John ist, dass ihr irgendwann bewusst wird, dass John sie erst beachtet, als er sie das erste Mal in Frauenkleidern gesehen hat.
Ja.
Und nicht schon vorher.
Ja, John ist ja auch so ein bisschen so ein Eichler-Gag. Also auch wenn er in den späteren
ist halt ein Prinz.
Büchern der Überkönig ist, bekommt er auf jeden Fall sein Fett weg. was ganz gut ist. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr schön. Genau, das hattest du ja in der letzten Folge auch schon erzählt. Sie wählt sich ihre Männer selber. Also sie probiert ein paar Beziehungen aus, beziehungsweise auch Affären. Und da ist sie relativ frei und ungezwungen. Und das finde ich auch ziemlich cool. Ich höre gerade irgendwie, man hat ja viel Zeit zum Hörbücher hören, und ich höre gerade irgendwie so Frauenromane, und die sind stundenlang nur damit beschäftigt, irgendwelchen Männern hinterher zu heulen. Und das ist so nervtötend. Ich habe jetzt irgendwie schon das dritte oder vierte Buch einfach aufgehört, weil mich diese Frauenrollen so nerven. Das passiert bei Alana nicht. Und sie kriegt ein Happy End. Alle von Tamora Pierce Gestalten kriegen ein Happy End, was ich auch wunderschön finde. Nicht, dass auf dem Weg nicht auch ein paar wichtige Menschen sterben würden. Aber Alana bekommt nicht das Klassische, was man jetzt so erwarten würde, sondern sie bekommt einen Mann, der zu ihr passt, was ich total gut finde.
Ja, und der Weg dahin ist nicht unbedingt ein linearer, und irgendwie es gibt auch Konflikte, und die streiten sich so, dass man es lesen kann und nachvollziehen kann, aber nicht so, dass man drunter leidet. Das fand ich auch sehr schön, weil ich bin ja immer sehr empfindlich, wenn Leute sich streiten. Ich halte das ja gar nicht aus. Bei Büchern halte ich das auch nicht aus. Und bei Alana geht das aber.
Ja, und das Schönste ist, am Ende hatten wir trotzdem noch eine grandiose Heldengeschichte. Also ich mag auch ihr Heldin-Dasein. Also sie sie erlebt viel. Im vierten Band geht sie Abenteuer suchen und steigt auf das Dach der Welt auf der Suche nach dem Juwel der Macht. Es ist wunderbar. So, genau, das war der erste Teil. Das ist auch, weiß ich nicht, ob die jetzt, wahrscheinlich sind es die bekanntesten. Also auch von meinen Freundinnen aus der Schule gab es ein paar, die Alana kannten und irgendwie viel gelesen haben. Und die ist auch noch in Deutschland verlegt worden, vollständig. Mit den folgenden Büchern von Tamora Pierce ist es leider nicht mehr komplett umgesetzt worden. Also den nächsten Band, die direkte Nachfolgerin Dana, die wir heute auch noch behandeln wollen, die gibt's noch auf Deutsch, also inzwischen nur noch antiquarisch, und alle späteren Bücher nicht mehr. Das finde ich sehr, sehr schade. Vielleicht finden wir ja noch mal jemanden, der die Bücher auf Deutsch irgendwie verlegt. Ich habe mir alles, was ich inzwischen nachgekauft habe, ich habe sie mir auch mehrfach gekauft jetzt, weil die sind so zerlesen, dass mir jetzt sowohl bei Alana als auch bei Dana die Seiten überall rausfallen. Das ist ein bisschen tragisch.
Oh nein.
Genau, deswegen musste ich sie mir jetzt auf Englisch kaufen. Da kriegt man noch alles.
Ja, genau, meine Alana-Bücher sind ja auch antiquarisch gekauft, weil du ja die Originale hast.
Ja, es sind ja auch meine. Das ist ganz klar. Außerdem passe ich auf meine Gegenstände auf.
Da sage ich jetzt mal nichts zu. Dana spielt dann auch in Tortal, und Dana sind quasi die nächsten. Wir haben sie kennengelernt als vier Bände, aber die gibt's eben auch als Aufteilung, glaube ich, in zwei Bände.
Nee, auch im...
Und Dana...
Die englische Variante hat auch vier Bände.
Okay. Und Dana lebt quasi im Tortal, wo es schon üblich ist, dass es die Ritterin gibt. Was sehr cool ist.
Ja, das ist ganz lustig. Die kommt auch in direkten Kontakt mit Alana. Also da ist es jetzt so, dass Tamora Pierce ganz schön auch so ein Universum ausbreitet, wie es ja andere Leute auch, also andere Fantasy-Autoren auch machen, dass sie halt irgendwie so einen Grundstock gesetzt hat, und dann tauchen immer wieder die gleichen Gestalten auf. Ich bin gerade überlegen, wir könnten vielleicht auch einfach schon mal die Einleitung zu Dana machen. Bevor ich ganz viel erzähle, würde ich einfach mal den Beginn vom zweiten Band, nicht vom ersten, sondern vom zweiten Band, wo man schon so ein bisschen mehr über sie erfährt, vorlesen. Einwände?
Nein.
Sehr gut. Dann fangen wir jetzt an mit Kapitel 1, Dana im Tal des Langen Sees. Begegnungen. Die Wölfe des Rudels vom Langen See hatten sich an einem unvorsichtigen Bergschaf gütlich getan und schliefen nun. Nur ihr Anführer Brokefang war wach und sah den Mond aufgehen. Er saß auf einem Felsvorsprung und dachte nach. Eine seltsame Beschäftigung für einen Wolf. Beim letzten Vollmond des Sommers hatte er seinen besten Kundschafter Leichtfuß und Rötling auf die Suche nach einem zweibeinigen weiblichen Wesen ausgeschickt, das einst zu seinem Rudel gehört hatte. Der alte Weiße, der Wolfsgott, hatte ihm das geraten. Der Befehl an Leichtfuß und Rötling lautete, diese Zweibeinige zu ihm zu bringen, damit sie in seinem Sinn mit den Menschen dieser Gegend sprechen möge. Der Anblick des vollen Herbstmonds erinnerte Brokefang daran, dass die große Kälte nahte. Was, wenn seine Botschafter Dana nicht finden konnten? Was, wenn ihnen etwas zugestoßen war? Er mochte Was-wenn-Gedanken nicht. Ehe er Dana begegnet war, hatte er sich um nichts weiter gekümmert als um sein Fressen, die Paarung und die Herrschaft über sein Rudel und darum, seine Flohbisse zu kratzen. Jetzt bestürmten ihn ständig die schwierigsten und merkwürdigsten Gedanken, ob ihm das gefiel oder nun nicht. Leises Geplapper über ihm ließ ihn nach oben schauen. Zwei einheimische Fledermäuse hatten eine Fremde getroffen. Nun hingen die drei über seinem Kopf an einem Ast und tauschten nach Gewohnheit ihrer Art den letzten Tratsch aus. Die neue erzählte von einer Zweibeinerin auf der anderen Seite der Berge, die ihrem Äußeren nach einem Menschen, im Inneren aber eine Angehörige des Tierreichs war. Die Zweibeinerin brachte Nachricht von den Fledermäusen im Südwesten. Und wenn eine Fledermaus vom langen See verletzt war, konnten sie diese mit ihrer Magie heilen. Sie reiste in seltsamer Gesellschaft, mit zwei Pferden, einem Pony, einem besonders hochgewachsenen männlichen Männchen, einer großen Eidechse und zwei Wölfen. Die einheimischen Fledermäuse brachen ob dieser Neuigkeit in erstaunte Rufe aus. Das musste die Kolonie unbedingt erfahren, entschieden sie, ob die Besucherin eventuell mit ihnen kommen und davon in der Höhle erzählen würde. Zusammen mit ihrem Gast schwangen sich die Fledermäuse in die Luft. Brokefang streckte sich. Eine dieser merkwürdigen neuen Überlegungen war gewesen, dass er viel lernen konnte, wenn er dem Gespräch von Nichtwölfen zuhörte. Jetzt erkannte er, dass dies eine gute Überlegung war. Die anderen waren dann vielleicht auch nicht so schlecht. Mit Interesse hatte er gehört, dass auch Dana neue Dinge gelernt hatte, seit sie vom Rudel weggegangen war. Damals konnte sie nicht direkt mit Fledermäusen reden und geheilt hatte sie nur mit brennenden, schmerzenden Flüssigkeiten, mit Nadel, Faden und Schienen, nicht mit Magie. Mitten im Strecken hielt Brokefang inne, als ihm etwas einfiel. Als Leichtfuß und Rötling gegangen waren, hatte das Rudel in der Nähe des südlichen Talzuganges an einer Stelle gelagert, an der ein Fluss den See verließ. Wenn es ihnen am Ende auch gelingen mochte, das neue Lager in den Bergen westlich des Tales zu finden, konnte es doch Tage dauern, bis sie das Rudel entdeckten. Er würde seine Wölfe nach Süden führen und seine Besucher nach Hause geleiten. Zwei Tage später schaute das Mädchen namens Dana in den Regen hinaus, der vor der Höhle niederrauschte, in der sie und ihre Freunde Zuflucht gefunden hatten. Für jemanden, den Brokefang als Rudelmitglied betrachtete, sah sie recht menschlich aus. Sie war mit fast 1,80 Meter groß für ihre 14,5 Jahre, schlank, mit blaugrauen Augen in der Farbe der Wolken. Das lockige, braune Haar war zusammengebunden und ihre Kleidung war ebenso praktisch wie ihre Frisur. Sie trug ein blaues Baumwollhemd, rehbraune Reithosen und Stiefel mit weichen Sohlen. Um ihren Hals hing an einem Lederriemen eine schwere Silberklaue. Sie spielte mit der Klaue und dachte nach. Sie war in einer Berggegend wie dieser hier geboren, in einem Ort namens Wintertal jenseits der Grenze in Galla. Bevor sie ihre Familie verlor, hatte sie die ersten 12 Jahre ihres Lebens dort verbracht. Sie hatte Galla verlassen, um der Königin und dem König von Tortal zu dienen und gehofft, die Berge niemals wiederzusehen. Und jetzt war sie hier, an einem Ort, der Wintertal zum Verwechseln ähnlich sah. Bald würde sie bei den Wölfen sein, die in ihrer alten Heimat gejagt hatten. Sie hatten die Gegend nicht lange nach ihr verlassen. Ihre augenblicklichen Führer, Leichtfuß und Rötling, hatten ihr erzählt, dass sie vor den menschlichen Jägern geflohen waren, um beim Langsee ein neues Zuhause zu finden. Wie würde es sein, wenn sie die Wölfe wieder sah? Wenn sie wieder mit ihnen zusammen war. »Worüber denkst du nach?«, fragte eine männliche Stimme aus der Tiefe der Höhle. »Du siehst finster drein.« Dana drehte sich um. Am Feuer saß mit überkreuzten Beinen ein Reiseschreibpult auf den Knien ihr Lehrer, der Zauberer Numer Salmalin. Er trug sein dichtes, schwarzes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden, sodass es ihm weder in seine dunkle in sein dunkles Gesicht noch in seine braunen Augen fallen konnte. Seine Schreibfeder wirkte wie ein Zwergenspielzeug in der Hand, die sie hielt. Es war eine außerordentlich große Hand, die jedoch trotz ihrer Größe anmutig wirkte. So, da hören wir jetzt auf. Jetzt haben wir unsere zwei Hauptprotagonisten quasi bei Dana irgendwie kennengelernt. Also Dana und ihr Lehrer Numer, einer der größten Zauberer, über dem es jetzt auch Bücher gibt. Der zweite Band von Numers Lebensgeschichte kommt hoffentlich nächsten Sommer. Ich warte schon seit 2 Jahren.
Aber nur auf Englisch, ne?
Ja, nur auf Englisch. Alles nur auf Englisch. Aber wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja.
Aber erzählen wir die grobe Handlung von Dana mal. Also, Dana hat auf jeden Fall was mit Tieren zu tun.
Genau, ganz viel mit Tieren. Also, das ist jetzt, wie gesagt, der kurze Abriss, was man ja aus dem ersten Band schon weiß. Also, Dana kommt aus einem ganz anderen Hintergrund als Alana. Dana kommt aus einem Nebenland, also aus dem Nachbarland. Das ist Gala. Dana ist ist ohne Vater aufgewachsen, deswegen trägt sie auch, sie heißt eigentlich vollständig Verali Dana Sarasri, beziehungsweise auf Englisch heißt sie Verali Dane. Und das Sarasri steht für den Namen ihrer Mutter Sarah. Das heißt, sie trägt den Makel der Vaterlosigkeit. Banditen haben ihr Zuhause niedergebrannt und sie landet dann bei den Reitern in Tortal, also bei über ihre Möglichkeit mit Tieren zu kommunizieren und ihre gutes Gespür für Tiere landet sie dann auf irgendeinem Markt, landet sie bei Onua, die sich um die Pferde der königlichen Reiterei kümmert und mit der erlebt sie dann auch schon eine spannende Reise, bis sie dann in Tortal ankommt. Und Dana hat auch, abgesehen von ihrer wilden Magie, die man das nennt, also sie entwickelt diese wilde Magie immer weiter, sie kann mit Tieren reden und später gibt es dann auch noch mehr Dinge, die sie kann. Also sie kann dann sich in die Gedanken von Tiere reindenken, also kann dann wirklich aus deren Augen sehen. Und diese Superkräfte entwickeln sich noch weiter, die kann noch viel, viel mehr Dinge natürlich später, aber da wollen wir nicht zu viel spoilern. Und sie hat auch eine Waffe, sie kann Bogen schießen. Yeah. Genau, und als Dana bei Onua landet, hat sie einen Haufen Probleme. Sie war zwischendurch irgendwie alleine unterwegs, irgendwie ihr eigenes Dorf wollte sie abschlachten, weil es ein bisschen durchgedreht ist. Und das beschäftigt sie natürlich lange und im ersten Teil erlebt man dann so, wie sie damit noch viel kämpft, aber dann halt auch von diesen ganzen wunderbaren Menschen, die dann am Hof rumlaufen, irgendwie akzeptiert und integriert wird. Also zum Beispiel ist Onua, wird zwischendurch erwähnt, ist von ihrem Ehemann halb totgeschlagen und dann verlassen worden und die hat nur ihr Hund gerettet und hat sich dann ihr eigenes Leben aufgebaut. Also es gibt da viele gebrochene Charaktere, die aber trotzdem gute Laune haben und ihr Ding weitermachen.
Aber durchaus manchmal nicht ganz einfach sind. Also es ist.
Ja, aber so kompliziert sind die auch nicht. Die Arschlöcher sind immer klar als Arschlöcher zu erkennen. Also
okay, das stimmt.
Also die Freunde, die sie haben, sind fast alle sehr loyal. Es ist jetzt nicht so wie in anderen Teenie-Romanen, wo dann die Menschen von ihren besten Freunden verraten werden oder sowas, sondern
ja, okay, das passiert nicht.
Die Leute haben zwar Ecken und Kanten, aber die Bösen sind klar als böse gekennzeichnet. Der Feind ist gut.
Wie sich das gehört.
Der Feind ist gut zu erkennen, genau. Und in den 4 Bänden erlebt Dana sehr viel. Also im ersten Band ist so diese ganze Kennenlernerei und da wird dann auch schon der Hauptfeind ausgemacht. Das ist eins der Nachbarländer, das heißt Katak. Und der Herrscher Ozorn oder Ozorne, weiß ich nicht, wie man den richtig ausspricht, der in allen 4 Bänden immer versucht, irgendwie die Macht an sich zu reißen und irgendwie Einfluss in Tortal zu bekommen. Im ersten Band kommt sie am Hof an und lernt diese ganzen Reiter kennen und ihren Lehrer Numer. Und im zweiten Band, wie gesagt, ruft sie dann ihr altes Rudel zur Hilfe. Und da kommen dann auch richtig viele Tiere vor. Also im zweiten Band sind eigentlich die Hauptdarsteller sind eigentlich die unterschiedlichen Tiersorten, also die Tierarten.
Das ist auch einer meiner Lieblingsbände.
Ja! Genau, also da kommen so viele Viecher vor und das ist einfach super. Im dritten Band landet sie dann in Katak und lernt dann den Herrscher von Katak kennen und im vierten Band landen sie sogar na, Himmel ist jetzt das falsche Wort, also da, wo die Unsterblichen
leben. Im Reich
leben.
Der Götter.
Im Reich der Götter, genau. Im Götterreich. Wo jetzt Alana wirklich so eine klassische Mittelalterwelt mit ein bisschen Magie darstellt, hat sie sich in den Dana-Büchern sowohl was die Tierwelt angeht, als auch was die Götter angeht, tobt sie sich voll aus. Und das macht richtig Spaß, das zu lesen. Und sie hat auch, wenn man so ihre eigenen Beschreibungen liest und ihre Nachworte und sowas, hat sie sich auch wirklich für die Dana-Bücher ganz, ganz, ganz viel mit dem tierischen Verhalten dann beschäftigt. Also da kommen Wölfe vor, also hat sie da Wochen und Monate lang irgendwie zu recherchiert und Wolf-Dokus geguckt und sowas. Und dann kommen noch viele andere, also was in dem Buch noch viel vorkommt, sind Fledermäuse, Nagetiere, Murmeltiere, weiß ich nicht. Also super viel. Und genau, was wir noch vergessen haben, Alana bekommt einen super Sidekick ab dem Band 2. Das ist ihre Katze. Immer treu.
Stimmt, ja.
Der natürlich auch super.
Die Katze ist sehr, sehr wichtig.
Genau, es ist auch natürlich so eine besondere Katze, etwas magische Katze. Und Dana hat als Sidekick ein Drachenbaby, Himmelslied, das bekommt sie zum Ende des ersten Bandes. Und wer auch noch ein sehr geiler Charakter ist, ist ihr Pferd, ihr Pony, Wolke. Wolke ist schon ein ganz bodenständiger Charakter. Immer wenn sie anfängt, irgendwie rumzupinsen und irgendwie sich selber zu mitleiden, kommt Wolke mit ihrer so etwas ruppigen, buschigen, einfachen Art und sagt, ach, hab dich mal nicht so. Ja, wenn du verrückt wirst, kein Problem, ich beiß dich. Dann kommst du schon wieder klar. Das ist super.
Also genau, was man vielleicht erwähnen sollte, Dana ist halt, als ihr Dorf sie verfolgt hat, glaube ich, so ein bisschen durchgedreht. Und dann ist sie halt beim Wolfsrudel untergekommen. Das hatten wir, glaube ich, so nicht gesagt. Und Wolke ist aber trotzdem irgendwie dabei geblieben, ne?
Ja, ihr Pony ist immer dabei.
Genau, also das ist eine Phase, die nicht ganz einfach für Wolke war. Aber so eng ist die Beziehung zwischen den beiden. Und genau, Dana hat halt ein bisschen quasi ihren Geist verloren, ihren menschlichen, und ist halt quasi im Tier aufgegangen. Und davor hat sie unfassbar viel Angst. Das ist so, Dana hat Angst davor, verrückt zu werden. Und bis sie Numa ihr trifft, weiß sie nicht, dass sie sowas wie milde Magie besitzt, sondern denkt einfach, sie ist verrückt. Und das Pferd hat sie über diese ganze Verrücktheit hinweg begleitet und später auch immer noch wieder und ist halt wirklich einfach ihr cooler Backup.
Ja, die ersten zwei Bände später ist sie dann, glaube ich, nicht dabei, weil sie nach Katak nicht mit darf, weil Seereise und in das Reich der Götter schafft sie es auch nicht. Aber die ist auf jeden Fall ziemlich cool. Wobei ich muss sagen, dieses oh Gott, ich werde wieder verrückt, das geht mir manchmal ein bisschen auf die Nerven. Aber gut, ich meine, das sind natürlich die Dinge, die, wenn man das Buch dann irgendwie das 10., 15., 20. Mal gelesen hat, dann will man nur noch, dass vorwärts geht. Dass sie jetzt endlich die Welt rettet.
Ja, aber das war was ich bei Dana immer sehr cool fand. Also, was auch, glaube ich, kein so klassischer. Also, ne, weil diese, keine Ahnung, ich hätte jetzt fast Backfisch gesagt. Also, was so kein klassisches Buch hat, was ich sonst kenne. Das ist schon ein krasses Alleinstellungsmerkmal von Dana, dass Dana eben genau diese Probleme hat und sich damit auch beschäftigt. Das fand ich sehr, sehr cool. Und ich habe so meine Phase gehabt, wo ich Dana cooler fand als Alana. Und da haben so meine Internet-Nicknames teilweise auch Verali Dana beinhaltet und so.
Okay, also bei mir war es immer ein bisschen anders. Alana war wirklich immer so mein Vorbild, weil als ich auf Alana gestoßen bin, sah ich selber noch aus wie ein Junge.
Ja klar, du hattest diese braunen, kurzen Haare und hast gerne Karohemden getragen.
Psst, nee, das habe ich mit 10 aufgehört, ja. Aber da war der spätere Berufsweg schon früh zu erkennen, ja? Nein, aber ich fand Dana, das weiß ich nicht, fand ich nie so geil, aber das macht ja auch nichts. Aber dafür finde ich die Dana-Bücher, man merkt natürlich, ist nicht bei allen Schriftstellerinnen so, aber ich finde, Tamora Pierce entwickelt sich super als Schriftstellerin. Also bei jedem Buch legt sie irgendwie noch eine Schippe drauf. Gut, die Numa-Geschichten, die letzten, die waren jetzt so ein bisschen anders, aber der Schreibstil wird flüssiger und wie gesagt, bei Dana, sie hat sich einfach voll ausgetobt. Die Tiere haben wir schon erwähnt und das nächste sind in den Dana-Büchern geht irgendwie die Schranke zwischen der normalen Welt und der Götterwelt auf und es kommen lauter so Halbweltgestalten raus, also die Unsterblichen. Kommen so ein paar klassische Gestalten, die man aus allen anderen Büchern, also Fantasy-Büchern auch kennt. Drachen, Basilisken, Menschenfresser, die so ein bisschen aussehen wie Orks. Sie hat aber auch noch eigene Gestalten geschaffen, zum Beispiel die, jetzt habe ich es die ganze Zeit gelesen, jetzt komme ich nicht drauf.
Du meinst die mit den Metallfedern, aus, wo unter anderem der karthagische Kaiser?
Genau, die Sturmflügel.
Die Form annimmt?
Die Sturmflügel.
Ach, Sturmflügel.
Genau, die sind halb Mensch, halb Vogel, aber Vogel mit Metallgefieder und so. Und die spielen in allen Bänden eine große Rolle. Und aber auch sonst, da tauchen so viele abgefahrene Viecher aus. Also da hat sie sich, was Fantasy-Gestalten angeht, hat sie sich da viel Platz gelassen. Auch die Götter. Also im ersten, bei Alana taucht die Muttergöttin, die taucht häufiger mal auf und die begleitet da Alana auch, weil sie ist eine Erwählte. Aber die Götter sind dann doch eher passiv. Und bei Dana.
Naja, außer bei der Schwarzen Stadt, oder?
Da sind es aber keine richtigen Götter.
Ah, okay, vergiss es.
Nein, also sie ruft dann die Muttergöttin an, zum Beispiel bei der einen oder anderen Geschichte, und die redet auch gelegentlich mit ihr. Aber die ist da mehr immer noch so eine Version, eine Vision. Und in den Dana-Büchern drehen die Götter halt voll auf. Also die fangen dann an, wirklich aktive Rollen zu spielen. Zum Beispiel taucht der Dachsgott immer auf. Der Dachsgott erklärt dir Stück für Stück irgendwie
der
die Welt
so
funktioniert.
Cool.
Voll. Der Dachsgott ist super. Ich habe auch eigentlich einen Abschnitt gesucht, einen schönen, wo der auftaucht. Der ist auch etwas ruppiger und so. Und der hat einen total trockenen Humor und der kommt immer mal kurz vorbei. Irgendwie beschimpft sie kurz, verrät ihr ein paar Dinge und verpisst sich wieder. Im vierten Band gibt es auch noch den Schuhschnabelgott. Ganz, ganz grandios ist im dritten Band die Friedhofshexe. The Graveyard Hag. Die total viel Unruhe stiftet. Also da sind wir dann wieder bei Ähnlichkeiten mit Gaiman. Also da haben die Götter einfach richtig viel Spaß und nehmen eine aktive Rolle ein. Und sowas. Und ein paar sind altbekannte und ein paar hat sich aber auch selber ausgedacht und das macht richtig Spaß, das zu leben, zu lesen. Also da hat sie sich dann da geht's dann weg von diesen langweiligen monotheistischen Göttern hin irgendwie zu, weiß ich nicht, griechisch, nordisch, was auch immer, wo sie sich da überall bedient hat. Die richten, die stiften viel Unruhe, die bekriegen sich gegenseitig und sowas.
Dann sollten wir vielleicht nochmal auf Numa'ir eingehen. Also, weil in meinem Kopf heißt der Numa'ir.
Das kann sein.
Das ist halt das Ding, man weiß nie, wie die Namen ausgesprochen werden. Und ich glaube, jeder hat dann irgendwie, je nachdem, wie man es liest, irgendwie so eigene Sprechweisen drin.
Mhm. Ja, Numer ist einer der größten Zauberer des Landes. Und der ist auch ziemlich cool. Also er ist riesig. Das Pferd Wolke, also das Pony Wolke nennt ihn immer nur den Storchenmann. Numer ist der klassische Nerd. Ja, irgendwie schlaksig, unsportlich, verträumt. Wenn man nicht aufpasst, erzählt er dir das ganze Lexikon, bevor du fertig bist. Aber ja, sehr gutmütig und nett. Und durch seine Fluchtgeschichte, der ist aus Katar geflohen, hat er dann auch noch ein paar nützliche Dinge gelernt, wie jonglieren und sowas. Und Numer ist, was wird er sein? Der ist Anfang 30, glaube ich. Und Dana ist 13, 14, als sie sich kennenlernen. Und sie haben halt eine Schülerinnen-Lehrer-Rolle, aber natürlich wird das auch etwas enger mit der Zeit.
Ja, sie verlieben sich ineinander, aber erst als es legal wird.
Ich weiß nicht, ab wann es nach Mittelalter, nach Fantasy-Weltgesetz irgendwie legal ist.
Ja, aber es ist, ne, also im ersten und im zweiten Band spielt es einfach noch keine Rolle.
Nein, da ist er erstmal nur der ihr viel beibringt und so und der ist auch dabei jetzt in dem Band, deswegen, ja.
Ja. Und tatsächlich, also du hast jetzt gesagt, der größte Zauberer Tortals, also so ganz unangefochten ist er ja nicht, also er hat auch durchaus Leute, die anderer Meinung sind als er, aber die haben natürlich nicht recht und, das finde ich ganz lustig. Es gibt manchmal so Szenen, wo man das Gefühl hat, ja, so der klassische Akademiker-Disput, der dann auch teilweise geführt wird oder angedeutet wird.
Ja.
Mit Numair und seinem Elfenbeinturm.
Auf jeden Fall. Das ist definitiv, wie gesagt, der ist ja auch gerne mal ein bisschen weltfremd. Wobei man muss sagen, manchmal, ich finde es, ist es dann, der tut zwar so weltfremd, aber in Wirklichkeit ist er dann ja doch total robust und immer einsetzbar, wenn es um was geht. Also wenn es ums Überleben geht und so, hat er dann ja doch sehr viele Fähigkeiten und Fertigkeiten erlangt, um irgendwie zu überleben. Und alle halten ihn zwar noch, irgendwie alle, die ihn von früher kennen, als er noch studiert hat, halten ihn noch für diesen Akademiker, also diesen abgehobenen Akademiker-Trottel, aber er hat halt inzwischen dann doch einiges auch an Street-Credibility aufgebaut.
Und das Akademiker-Trottel ist natürlich nicht despektierlich gemeint, aber genau so das Klischee.
Genau, dieses kann im Kopf sehr viel, aber ist nicht in der Lage, sich selber einen Kaffee zu kochen. Nein, natürlich war das jetzt nicht so gemeint, aber so diese klassischen überspitzen Darstellung eines weltfremden Doktoren, die da so rumgeistern und manchmal zutreffend sind und manchmal auch nicht.
Gut. Hast du noch eine Textstelle von Dana, die du vorlesen wolltest?
Ja, ich habe mir noch eine ausgesucht, weil wir müssen ja auch den Hauptdarstellern irgendwie in ihren Büchern gerecht werden, und zwar den Tieren. ja, genau, das ist jetzt nochmal so eine kürzere Passage, auch eine von den Tierchen, die ich lieber mag. Das ist jetzt auch aus dem zweiten Band. Wir sind schon relativ fortgeschritten in der Geschichte und es ist jetzt auf jeden Fall so, dass die Wölfe sie zur Hilfe gerufen haben, weil sie haben sich in einem Tal niedergelassen und das wird jetzt irgendwie zerstört. Und da stellt sie dann auch fest, dass da noch mehr dahinter steckt als nur irgendwie Leute, die Natur zerstören, sondern dass das natürlich auch gegen das Königreich Torta geht. Und Alana setzt ihre neu gewonnene Fähigkeit, nämlich auch durch die Augen von Tieren zu gucken, ein, um irgendwie...
Du meinst Dana?
Dana, Entschuldigung. Um zu spionieren und um Dinge rauszufinden. Also sie schafft es natürlich, oder nicht natürlich, aber sie schafft es auch im ersten Band, gewinnen die nur, weil sie alle ihre tierischen Freunde einsetzt und die alle für sie mitkämpfen, weil die natürlich ja auch frei sein wollen und gegen den Bösen. Und jetzt ist es so, dass sie sich halt in dem Buch ganz vieler unterschiedlicher Tiere, sie lernt die dann so Stück für Stück kennen, bedient, um irgendwie zu spionieren und rauszufinden, was da vor sich geht. Während ihres Ritts nach Süden verwünschte Dana immer wieder die Notwendigkeit, sich verstecken und deshalb im Gebirge bleiben zu müssen. Auf der Straße am Flussufer entlang wären sie viel schneller vorangekommen. Sie blieb oft stehen, um Wolke rasten zu lassen. Obwohl die Stute maulte, sie sei kein verweichlichtes Talpony, das bei jedem Schritt verhätschelt werden musste. Am späten Nachmittag erreichten sie die Wälder in der Nähe des südlichen Forts. Dana versorgte erst noch Wolke, bevor sie sich unter eine alte Weide setzte. Die langen Zweige des mächtigen Baumes streiften die Erde und schirmten Dana und ihre Freunde damit vor unerwünschten Blicken ab. Dana lehnte sich bequem an den Baumstamm und fragte Hüpfer: »Bist du jetzt bereit, mein Freund?« Das Eichhörnchen aß rasch seine Nüsse auf und schwang sich in die Zweige der Weide. »Bereit«, antwortete es. Dana schloss die Augen. Noch ehe sie richtig Atem holen konnte, war sie in Hüpfers Geist. Schnell kletterte sie am Stamm hinauf und sprang zum nächsten Baum. Hüpfer griff nach etwas, das in etwa wie ein Klumpen Blätter aussah, und fiel. Dana öffnete die Augen. Sie war wieder in ihrem eigenen Körper und zitterte wie ein Blatt im Wind. Hüpfer ließ sich auf den nächstunteren Ast fallen und schimpfte. »Wie sollen wir irgendwas erreichen, wenn du schon beim leichtesten Sprung abhaust? Komm sofort zurück und benimm dich nicht wie ein Baby. Ich dachte, du bist neulich nachts mit einer Fledermaus herumgeflogen.« »Die Fledermaus ist eben geflogen, nicht gefallen«, erwiderte sie lautlos. »Ich bin nicht gefallen. Es war ein kontrollierter Sprung. Kommst du jetzt endlich?« Es dauert nicht mehr lange und dann ist es dunkel.« »Nur einen Augenblick«, antwortete Dana. Nachdem sie ihre Wasserflasche gefunden hatte, nahm sie einen Schluck. »So bald schon zurück?«, fragte Wolke spöttisch. »Sehr komisch. Ich würde dich gerne mal durch Bäume springen sehen.« »Ich versuche es gar nicht. Das kommt daher, dass meine Art Pferdeverstand hat und deine nicht.« Dana schnitt eine Grimasse und lehnte sich wieder an die Weide. Diesmal brauchte sie bloß die Augen zu schließen und schon war sie in Hüpfers Geist. »Vertrau mir«, sagte er, als er erneut zum Sprung ansetzte. »Ich mache das schon mein ganzes Leben lang.« Den Rest des Ausflugs bekam Dana nur verschwommen mit. Hüpfer sprang ebenso unbekümmert von Ast zu Ast wie sie über Pfützen. Zwischen seinen Sprüngen schlug es immer wieder mit dem Schwanz, um das Gleichgewicht zu halten. Die Bäume waren im Umkreis von hunderten Metern um die Festung herum gefällt, aber das Gras stand hoch genug, um ein graues Eichhörnchen zu verbergen. Die Palisadenwand des Forts war leicht zu erklettern. Oben angelangt ließ Dana Hüpfer nach dem Wachen Ausschau halten. Sie erblickten in einiger Entfernung nur zwei, die außerdem nicht in ihre Richtung schauten. Hüpfer kletterte kopfüber die Mauer hinunter und Dana krümmte sich zusammen. »Du würdest kein besonders gutes Eichhörnchen abgeben«, meinte er, als sie sicher den Boden erreicht hatten. So, genau, ich glaube, das reicht. Da geht's dann noch weiter. Aber, ja, das finde ich...
Herr Hüpfer ist ein besonders neugieriges Eichhörnchen in dem Buch.
Das sind nur neugierige und großmäulige und lustige Tiere drin. Das ist ja das Schöne an den
Stimmt
Büchern.
Der eine Mäusepapa ist doch recht ängstlich, oder?
Weiß nicht, Mäuse? Katzen.
Nicht? Ach, es waren Katzen. Es waren Katzen. Ja, ja.
Auch bei den Tieren gibt es blöde Charaktere. Also zum Beispiel in dem Rudel ist die klassische garstige Zweitfrau. Nein, die Frau des Rudelchefs ist, die mag sie überhaupt nicht. Die giftet auch die ganze Zeit nur rum. Also es gibt auch doofe Tiere. Aber nicht so viele. Die sind meistens ziemlich cool.
Okay, dann würde ich jetzt sagen... Es ist fast eine Stunde rum.
Ja.
Das reicht für die erste Folge der Tamora Pierce-Reihe.
Ja.
Weil wir werden noch über alle anderen Bände von Tamora Pierce reden.
Nicht alle, aber die ich viel lese. Also als nächstes kommen wir zu Alanas Tochter, Lia.
Genau, und das wird sehr spannend für mich, weil die habe ich alle noch nicht gelesen. Die gibt es auch nicht auf Deutsch, nur auf Englisch.
Doch, den ersten
wir
Band.
Wir reden trotzdem drüber.
Den ersten Band? Genau, das sind nur zwei Bänder und den ersten Band gab es mal auf Deutsch. Ich muss aber gestehen, ich habe ihn nicht auf Deutsch. Da müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwo finden, damit wir auch was Schönes vorlesen können. Weil mein Englisch ist nicht so gut, dass sich das jemand freiwillig irgendwie anhören wollte.
Okay, dann danke, dass du mit dem Podcast aufgenommen hast.
Ja.
Und ich mich an die vielen schönen Geschichten erinnern konnte jetzt. Jetzt habe ich nur Bock, das zu lesen und habe Dana nicht da. Danke.
musst du die holen. Oder ich kann sie dir, wenn ich sie durchgelesen habe, kann ich sie dir in dein Paket schicken. Müssen wir mal gucken. Die Zeiten sind ja mit Reisen sind ja nicht so einfach. Ich hätte sie dir sonst rüber geschickt. Aber ja, es ist immer wieder schön, weil gerade...
Nee, ich kaufe mir die selbst.
Ja, viel Erfolg. Das wird schwierig, weil gerade jetzt ist es natürlich irgendwie wichtig, schöne Dinge zu lesen. Und Tamora Pierce ist echt immer wieder wie ein schöner Besuch bei der Familie, die man mag. Das ist zwar kein adäquater Ersatz für Schwesternbesuch, aber fast.
Und wir können ja ein bisschen skypen.
Genau, deswegen war es wunderschön, diese Folge zu machen und beim nächsten Mal mehr von Tamora.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.